Kommunikationspuls von und mit Dr. Thorsten Klein.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer da draußen in der Welt, wir sitzen gerade in Saarbrücken bei bestem Sommerwetter drinnen und haben uns schon den ganzen Tag über Macht und Einfluss unterhalten. Wir, das ist Bernhard Möstl und das bin ich, Thorsten Klein. Und wir haben heute uns verabredet, einfach mal über Macht uns tiefergehender auszutauschen. Bevor wir dort loslegen, Bernhard, sei doch so lieb und gib uns doch mal ein paar Einblicke in dein Leben. Und warum kommst du zu dem Thema Macht?
Ja, mein Name ist, wie du schon gesagt hast, Bernhard Möstl. Ich bin Buchautor, ich schreibe Bücher, habe 15 Jahre in Asien verbracht, beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit Kampfkunst, mit dem Thema Auseinandersetzung, mit dem Thema Entscheidungen, mit dem Thema Anfechten von Entscheidungen, alles, was also mit dem Thema Kampf zu tun hat. Und seit ich mich erinnern kann, eigentlich hat mich interessiert, wie Macht funktioniert. Warum? Ich sage mal ganz einfach, ich habe mich schon als Jugendlicher gefragt, war ich vielleicht 12 oder 13, habe mit meinem Großvater über die Frage diskutiert, wie funktioniert eine Diktatur? Warum ist das möglich, dass alle das tun, was da einer sagt? Auch wenn sie das vielleicht gar nicht gut finden oder vielleicht auch blöd finden, warum tun sie das trotzdem? Und das war eigentlich das, was mich immer interessiert und auch immer fasziniert hat. Und so bin ich dann dazu gekommen, mich damit zu beschäftigen.
Ich habe dein Buch Die 13 Siegel der Macht gelesen und während ich da auf dem Balkon saß, kamen mir Gedanken zu der aktuellen politischen Lage, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Und dann habe ich auf das Erscheinungsjahr geguckt. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, da war das 2013. Und 2013 war auch das Gründungsjahr der AfD in Deutschland. Und Zufälle gibt es ja keine. Also muss es ja einen Zusammenhang geben. Also habe ich darüber nachgedacht, was ist da denn passiert? Mit deiner Perspektive oder aus deiner Sicht heraus, wie siehst du denn die politische Lage in Europa mit dem Erstarken der Ränder, links wie rechts, auch schon im Extremismus? Und wie begründest du das denn, was da gerade passiert?
Also im Grunde sehe ich es problematisch, aus dem ganz einfachen Grund, als dass ich das Gefühl habe, dass sich die Leute, die jetzt sagen wir keine Partei gründen wollen oder so, in gewisser Hinsicht in die Enge getrieben fühlen. Weil sie haben, es gibt genau zwei Möglichkeiten. Entweder du wählst das, was bisher gewesen ist, mit dem aber die meisten unzufrieden sind, aus den verschiedensten Gründen. Daher bleibt ihnen nichts anderes übrig, als das andere zu wählen. Weil ansonsten würde man nachher natürlich sagen, wie ich ja immer wieder auch in Foren lese, wie gewählt, so geliefert, nicht? Also von dem her wäre das natürlich problematisch, so zu wählen. Auf der anderen Seite, das Erstarken der Ränder ist eine logische Konsequenz, weil es gibt keine Mitte und es gab nie eine Mitte. Das zumindest jetzt aus meiner Meinung heraus. Und ich möchte aber vielleicht hier gleich noch eines vorausschicken, wenn wir über Politik diskutieren. Ich stelle mir eine Demokratie so vor, dass eine Partei sagt, das machen wir. Ja, das steht vorher in dem Parteiprogramm. Und es gibt nicht die Möglichkeit, auch nur einen Millimeter davon abzuweichen. Weil alles andere ist für mich Betrug oder Lüge oder wie man das nennen will. Und damit ist auch jedes Wählen sinnlos, weil es würde kein Mensch verstehen, wenn er in ein Lokal geht und da steht der Schnitzel mit dem Salat, kostet 14,90 Euro und dann bestellt er das Schnitzel mit dem Salat und dann kommt halt nur der Schnitzel, weil für den Salat war halt kein Budget da. Und der Gast versteht das aber, bezahlt natürlich 14,90 Euro. Also da fängt für mich schon das Problem an, um ganz ehrlich zu sein. Auch wenn wir jetzt von den Rändern reden oder was auch immer, ist ja eigentlich, heißt es ja immer, jetzt auch eine AfD, eine FPÖ, was immer, was passiert, wenn die an die Macht kommen. Und ich finde das sehr spannend, dass sich keiner überlegt, dass sich eigentlich in einer Demokratie diese Frage gar nicht stellen kann. Weil das weiß ich ja vorher, oder nicht?
Ich habe mit Peter Müller auch über das Thema gesprochen. Der war Ministerpräsident im Saarland, war danach dann Bundesverfassungsrichter in Karlsruhe. Und der hat gesagt, die AfD ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass Demokratie funktioniert, weil er die These vertritt. Man sieht ja, dass es die Menschen unzufrieden sind. Und durch die Demokratie sind sie halt in der Lage, etwas anderes dann zu wählen. Also wählen sie die AfD.
Da gebe ich ihm auf der einen Seite recht. Aber ich finde das auch ein bisschen problematisch, weil warum gibt es keine andere Alternativen? Das ist ja mal für mich immer die Hauptfrage. Ja? Warum ist es in Deutschland, in Österreich und überall immer schon so schwierig, überhaupt eine Partei zu gründen? So dass es einfach eine noch andere Alternative gibt. Also ich wähle die AfD, aber ich wähle nicht die AfD, oder ich sage jetzt viele, ich kann in Deutschland nicht wählen, aber viele wählen ja nicht die AfD, weil sie überzeugt sind von deren Inhalten, sondern weil sie zumindest das System, so wie es besteht, weghaben wollen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, fand ich es ganz interessant bei der Europawahl zum Beispiel, wo man also von dem drohenden Rechtsruck gesprochen hatte und so weiter, den es anscheinend noch gegeben hat. Ich sage jetzt ganz ehrlich, für mich war von vornherein klar, Kommissionspräsidentin bleibt Ursula von der Leyen. Das ist doch das Einzige, was aus dieser Europawahl letzten Endes ja herausgekommen ist. Und da sehe ich persönlich eigentlich das Problem.
Weil und warum?
Weil es meiner Meinung nach trotzdem eine gewisse politische Agenda gibt und gewisse Dinge einfach auf eine gewisse Art durchzusetzen sind. Weil, und wenn wir jetzt auch über Politik reden und auch wenn wir über Macht reden, muss man ja mal ganz klar sagen, am Beispiel von Ursula von der Leyen kann man das, glaube ich, ja sehr schön zeigen, dass für diese Menschen keine Gesetze gelten. Das würde mich auch sehr interessieren, was Peter Müller zu so etwas sagen würde. Weil wenn ich heute zum Finanzamt gehe und sage, na, ich habe da so einen kleinen 8 Milliarden Euro Deal gemacht und habe da was bestellt, ich habe keine Rechnung bekommen, das ist leider über SMS gegangen und die habe ich jetzt gelöscht, dann werde ich wahrscheinlich nicht bei 8 Milliarden, sondern wahrscheinlich schon bei 80 Euro Probleme bekommen, was heißt denn mit Steuerhinterziehung. Also einfach, weil man, glaube ich, persönlich schon zeigen möchte, manche Menschen sind gleicher als andere.
Und woran machst du das bei Ursula von der Leyen fest?
An den Corona-Impfstoffen zum Beispiel. Oder nehmen wir auch Ukraine. Man kann dazu stehen, wie man will. Ja, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals, ich sage jetzt dazu, nachdem ich einen Verlag in Deutschland habe, zahle ich in Deutschland Steuern. Ja? Ob das jetzt richtig ist oder nicht, sei dahingestellt, ich bin kein Deutscher, ich lebe nicht in Deutschland, egal. Aber ich kann mich nicht erinnern, jemals demokratisch gefragt zu werden, ob ich mit meinem Steuergeld Waffenkäufe finanzieren möchte oder nicht. Das ist jetzt ganz egal, wie man zu dem Thema steht. Ja? Und das persönlich, da frage ich mich, oder ich kann mich auch nicht erinnern, eben Ursula von der Leyen beauftragt zu haben, mit meinem Steuergeld Impfstoffe zu kaufen. Das ist jetzt nicht etwas, wo ich jetzt wüsste, dass es irgendwann zur Wahl gestanden ist. Und das ist für mich eigentlich das Hauptproblem, wo sich für mich zeigt, dass Demokratie so nicht funktioniert.
Ist das, was Ursula von der Leyen dann ausübt, ist das Macht?
Nee, ist Gewalt. Also das ist für mich ist ein ganz wichtiger Unterschied. Ja? Das Macht, Charles Hanel, der hat ein Buch geschrieben, das heißt The Master Key System. Und in diesem Buch geht es im Grunde um Visualisierung und um diese Sachen. Und in diesem Buch gibt es einen Satz, der mich überhaupt auf die Idee gebracht hat, das Buch Die 13 Siegel der Macht zu schreiben. Und da schreibt Hanel, das wirkliche Geheimnis von Macht ist das Bewusstsein von Macht. Und genau das ist es. Ja. Aber Macht ist für mich etwas, nach meiner Definition, etwas, das Menschen suchen. Macht beruht auf Zuwendung. Es beruht darauf, dass mir ein anderer es recht machen möchte. Und daher habe ich Macht über ihn. Ja. Wenn du mir gefallen möchtest und ich sage, iss bitte die Erdbeeren mit der rechten Hand, dann wirst du die Erdbeeren mit der rechten Hand essen und nicht mit der linken, weil du mir gefallen willst. Nicht, weil du verstehst, warum du das tun sollst und auch nicht, weil ich irgendwie irgendetwas dir antun könnte, wenn du die Erdbeere mit der linken Hand isst. Das andere ist Gewalt. Und Gewalt ist eben etwas, wo ich dich zu etwas zwinge, unter Androhung letzten Endes von Gewalt. Und vielleicht auch das nur so als Denkanstoß, weil das sind so Dinge, die irgendwie ganz selten diskutiert werden. Interessiert mich auch natürlich deine Meinung. Aber ich glaube, dass ja das Paradoxon unserer Gesellschaft, auch unserer gesetzgeberischen Gesellschaft und so weiter ist, dass wir als Gesellschaft ja nur dadurch bestehen können, dass wir unsere eigenen Regeln brechen. Und eigentlich ist das ja komisch. Also es gibt in unserer Gesellschaft nichts, wo wir sagen können, das ist allgemein gültig. Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, man darf niemanden einsperren. Das stimmt ja nicht. Wenn irgendwer glaubt, dass der irgendwelche Abgaben nicht bezahlt hat, dann kann man den sehr wohl einsperren. Also das heißt, da fängt das Ganze ja schon an. Und da beginnt, wo ich meine eigenen Regeln übertrete, also wo Regeln für alle anderen gelten, außer für mich, da beginnt Gewalt. Weil anders kann ich es den Leuten ja nicht erklären.
Ich finde ja spannend, überhaupt erst einmal zu definieren, wer Regeln definiert.
Auch da habe ich oft die Frage gestellt, wenn wir jetzt wieder bei der Politik sind, wie gesagt, ich glaube, ich würde sehr gerne mal mit Peter Müller sprechen. Womit habe ich mich als österreichischer Staatsbürger den Gesetzen der Republik Österreich unterworfen? Mit welchem Rechtsakt? Habe ich denen die Hoheit über mich übertragen? Ich kann mich an nichts erinnern. Das hat jetzt nichts mit Reichsbürger zu tun und nicht mit Staatsverweigerer, sondern so ganz grundsätzlich. Aber damit sind wir natürlich bei der Frage, wer bestimmt die Regeln? Und wenn wir das jetzt noch ein bisschen weiterdenken, jetzt heißt es auch wieder zu dem Thema Gewalt versus Macht. Gesetze haben den Zweck, das Zusammenregeln zu leben, zu regeln. Ja, wird mir jeder zustimmen. Jetzt nehmen wir mal an, du hast eine Gruppe im Kindergarten und du möchtest, dass diese Kinder einfach ordentlich zusammenleben. Ja. Würdest du dann die Regeln so formulieren, dass die Kinder sie möglichst nicht verstehen? Dass sie möglichst so kompliziert sind, es so viele gibt, dass nicht einmal selber du dir das merken kannst? Oder würdest du sagen, okay, das sind diese drei ganz klaren Regeln? Warum brauchen wir heute Rechtsanwälte? Warum brauchen wir heute spezialisierte Rechtsanwälte auf irgendwelche Gesetzesbereiche, wenn es um Regeln geht, die unser Zusammenleben regeln sollten? Um das geht es doch nicht. Ein Freund von mir hat mal gesagt, der selber Jurist ist, und er hat gesagt, die Idee von Gesetzen ist letzten Endes der Machterhalt. Wobei er Macht anders, also so definiert, wie ich Gewalt definiere. Aber da sehe ich ganz persönlich schon das Problem.
Das kann ich verstehen. Gesetze dienen zum Machterhalt. Ich habe schon öfters darüber nachgedacht, warum wird eine Regierung daran gemessen, wie viele Gesetze sie verabschiedet hat. Normalerweise, um das Leben zu vereinfachen, müsste sie ja Gesetze abschaffen. Also das wäre für mich der bessere Maßstab. Wäre das dann eine Erklärung, warum wir immer wieder neue Gesetze bekommen? Zum Machterhalt?
Natürlich, wobei ich, wie gesagt, nicht sagen würde Machterhalt, weil Macht ist diese Geschichte, die freiwillig ist. Ja? Also nehmen wir den Unterschied zwischen Macht und Gewalt. Der CEO eines Unternehmens, ja, der Geschäftsführer eines Unternehmens, der hat Macht. Aus dem ganz einfachen Grund, weil die Leute, die für ihn arbeiten, die kann der nicht zwingen, ja? Die kann er nicht mit der Polizei hindreschen lassen und sagen, ja, wenn du da jetzt nicht für mich arbeitest, dann gehst du ins Gefängnis. Sondern die Leute sagen, wow, ich finde diese Firma, ich finde die Idee dieser Firma, ich finde das einfach cool, ich finde den CEO cool, den Geschäftsführer, ich möchte für den arbeiten. Ja? Daher werde ich auch versuchen, es ihm recht zu machen. Und schauen wir uns auf der anderen Seite den Staat an. Ich meine, das ist ja schon diese ganz spannende Sache. Wir haben auf der einen Seite den Gesetzgeber und auf der anderen Seite haben wir Steuerberater. Ja? Und die Steuerberater versuchen nur, ihren Klienten zu sagen, wie sie diese Gesetze umgehen können, wenn sie denn genug Geld haben. Ja? Jetzt muss ich mich ja schon einmal fragen, warum sind werden diese Sicherheitslücken, sage ich jetzt einmal, wie man in der IT sagen würde, nicht einfach gestopft, wo wir ja wissen, wie das umgangen wird. Aber das ist eine andere Sache. Und es ist genau das, was du sagst. Ja? Würdest du eine Firma so führen, dass du versuchst, jeden Tag noch neue Regeln einzuführen und noch kompliziertere und Regeln, die aber jetzt jeder Vorgesetzte nach Belieben auslegen kann? Also da heißt es nicht, wenn der Mitarbeiter zwischen 8 und 10 Uhr kommt, sondern kommt der Mitarbeiter im Laufe des Vormittags und die eine Führungskraft sagt, naja, 7 in der Früh, das ist bei mir nicht mehr Vormittag. Und der nächste sagt, naja, 15 Uhr, das ist bei mir aber schon noch Vormittag. Also das ist ja auch eine Art der Gewaltausübung letzten Endes, dass ich den anderen immer im Unklaren lasse.
Es passt jetzt nicht ganz, aber mich hat schon öfters die Frage beschäftigt, wer hat uns denn definiert, dass wir 8 Stunden am Tag arbeiten? Warum sind das nicht 7 oder 12? Also wo kommt denn die Definition von 8 Stunden ist ein Arbeitstag her?
So viel ich weiß, war das mit dieser industriellen Revolution und da gab es ja diesen 12-Stunden-Arbeitstag und man hat sich dann, glaube ich, auf diese 40-Stunden-Woche irgendwie geeinigt. Woher diese genaue Zahl kam, weiß ich nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das mit der Produktivität zu tun hat, wie ja lange jemand, aber auch das ist ja im Grunde spannend. Wobei das ja keine Vorgabe ist. Ich meine, wenn ich sage, ich arbeite 2 Stunden in der Woche, dann werde ich halt nur für 2 Stunden bezahlt, dann muss ich halt schauen, dass ich entsprechend viel verdiene an diesen 2 Stunden. Ja. Ja, das ist im Grunde ein Maximum, dieser 8-Stunden-Arbeitstag.
Weil du eben gesagt hast, würdest du als CEO in deinem Unternehmen Botschaften so platzieren, dass Mitarbeiter sie nicht verstehen? So sind ja Gesetze geschrieben. Bedeutet das in der Konsequenz auch, ich kommuniziere so unverständlich, um Macht zu erhalten?
Ja, aber wie gesagt, wenn ich Macht habe, dann brauche ich das ja alles nicht. Ja? Wenn ich davon ausgehe, dass Macht durch Zuwendung entsteht, wenn ich davon ausgehe, meine Mitarbeiter arbeiten für mich oder mit mir, weil sie gerne mit mir arbeiten wollen. Ja? Das nehmen wir an, ich schreibe Bücher, das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Ich könnte zu jedem Verlag gehen. Und ich bin bei dem Verlag, bei dem ich bin, weil ich mich dort wohlfühle, sage ich mal. Ja? Weil das, was dort passiert, mir gefällt, weil ich das Gefühl habe, damals Hans-Peter Übereis überhaupt, also war der genialste Verleger bei Knauer Trömer. Und ja, das heißt also, die müssen das gar nicht machen. Und das Ganze muss ich ja nur dort machen, wo ich jemanden anderen immer in einer Angst halten muss und immer schauen muss, dass derjenige die Angst hat, dass er eine Grenze überschreitet, weil er halt vielleicht irgendetwas nicht weiß. Das ist ja genau das, was der Gesetzgeber macht, nicht? Also es gibt ja Dinge, die sind eigentlich, würde man gar nicht annehmen, dass die so sein könnten. Ja? Ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Da hatte ich eine Diskussion darüber mit einem Zöllner. Die Kanarischen Inseln gehören zu Spanien. Mhm. Und wir wissen, dass wir in der Ost- und sie gehören damit auch zur EU, zur Europäischen Union. Und die Regel lautet, aus der Europäischen Union darf man 800 Zigaretten mitbringen. Außer man kommt von den Kanarischen Inseln. Die sind zwar auch in der Europäischen Union und sie gehören zu Spanien, aber dann gilt eine andere Regel. So dass, jetzt sagt der Zöllner zu mir, naja, da muss sich jeder ja natürlich damit beschäftigen. Sag ich, siehst du, genau das ist das Problem. Wenn du heute zu einer Ampel kommst und die Ampel ist grün, fährst du oder fährst du nicht? Sagt er, dann fahre ich. Sag ich, wie kannst du das machen? Du musst dich damit beschäftigen, ob nicht bei dieser Ampel vielleicht grün bedeutet, dass du stehen bleiben musst. Also es geht immer darum, die Leute in dieser Angst zu halten, dass sie irgendetwas nicht wissen könnten, dass sie irgendetwas übersehen haben. Und so hält man Leute unten.
Nun komme ich ja aus dem politischen System, habe 10 Jahre lang für die Landesregierung im Saarland gearbeitet, war 7 Jahre davon als Regierungssprecher im Kabinett der damaligen Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer, die ja dann später CDU-Chefin in Deutschland war und auch Bundesverteidigungsministerin, und durfte ja in ihrem Inner Circle sein. Und ich kann mich an keine Situation erinnern, da es die Ansage gab, wir kommunizieren jetzt so unverständlich, damit wir unsere Macht erhalten.
Das glaube ich dir. Aber gab es die umgekehrte Ansage? Ich meine, man kann doch, es gibt einen Satz. Ich glaube, den jeder Journalist, und ich weiß, du bist auch Journalist, wahrscheinlich irgendwann einmal geschrieben hat. Die genaue Sache, die Rechtsauslegung werden die Gerichte klären müssen. Wie kann sowas sein? Wozu mache ich Regeln, wenn ich von vornherein weiß, ja, dass diese Regeln so interpretierbar sind, dass ich mich gar nicht dran halten kann, weil da muss man darauf warten, also das betrifft jetzt auch KI, da gibt es ganz viele Sachen, gerade in der IT sind ja da sehr, sehr viele, ich sage jetzt einmal, auch missbräuchliche Urteile gefällt worden, also ja. Stichwort Hamburg und so. Ja, also das meine ich. Ich glaube nicht, dass das so offen kommuniziert wird.
Aber man also macht's einfach nicht. Die Differenzierung zwischen Gesetze und Rechtsprechung. Also es reicht mir nicht mehr, es genügt nicht mehr nur das Gesetz als Textgrundlage, als Entscheidungsgrundlage, sondern ich muss auch noch mir sämtliche Rechtsprechungen angucken, um zu sehen, wie denn der Fall möglicherweise bewertet werden kann.
Ja, aber das Gesetz ist ja schon so formuliert. Es wäre so, als würdest du zu deinem Kind sagen, du musst rechtzeitig im Bett sein. Mhm. Und dann entscheiden die Eltern, je nach Bedarf, was ist rechtzeitig. Wenn ich möchte, wenn es mir darum geht, dass mein Kind um 20 Uhr im Bett ist, dann sage ich, du musst um 20 Uhr im Bett sein. Damit gibt es auch keine Diskussion einerseits. Aber so wird das Kind vielleicht schon um 6 Uhr im Bett sein, versuchen schon um 18 Uhr im Bett zu sein, nur weil es ja eine Strafe bekommt, wenn es zu spät ist. Und das meine ich mit dieser missverständlichen Formulierung von Gesetzen. Ja, das ist jetzt gar nicht mal absichtlich, also es ist, glaube ich, schon absichtlich, weil man weiß es ja, dass ich ein Gesetz eben so formuliere, dass es eigentlich unbrauchbar ist.
Okay, dann versuche ich mal einen nächsten Schritt zu machen, damit wir uns nicht nur mit Gesetzen und Rechtsprechung auseinandersetzen. Inwiefern glaubst du denn, ist dieses Thema Machterhalt in Menschen bewusst gesteuert, also vom Menschen selbst gesteuert? Oder inwiefern ist es denn im Unterbewusstsein drin und weil ich nun mal so und so veranlagt bin, dann werde ich die Entscheidungen so treffen, dass ich selbst meine Macht mir erhalten kann.
Also ich habe vorher gesagt, ich gehe davon aus, dass es bei Macht um Zuwendung geht. Und ich glaube, das Ganze hat natürlich auch eine umgekehrte Seite. Also das heißt, wenn ich ein mächtiger Mensch bin, dann werden viele Leute versuchen, mir zu gefallen. Und das gibt mir ja auch eine gewisse Sicherheit in dieser ganzen Struktur, in diesem ganzen System. Ja, also wenn ich jetzt gefährdet wäre, ich sage jetzt mal, entfernt zu werden, von wem auch immer, dann wird es viele Leute geben, die alles dran setzen werden. Egal, jetzt geht es gar nicht darum, irgendwie umzubringen. Aber sagen wir mal, ich hätte viele meiner Leser mögen mich. Ja, und ich würde jetzt einen Aufruf starten und sagen, Leute, mein letztes Buch hat sich nicht verkauft, der Verlag droht mich rauszuhauen, bitte kauft mein Buch. Dann werden sie das wahrscheinlich tun. Auch wenn sie das Buch gar nicht interessiert, sie werden es einfach tun, A, um mir zu gefallen und eben damit diese mächtige Person, die ich in dem Fall ja bin, weiter bestehen bleibt. Und ich glaube aber, dass dieser Mechanismus sich irgendwann verselbstständigt, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite aber, und das ist das große Problem, eben irgendwann die Angst dazu kommt, was ist, wenn das verschwindet? Was ist, wenn das gegen mich geht? Das kann man ja bei den Diktatoren sehen, nicht? Die irgendwann mal alle gewalttätig geworden, zwar nicht selber, aber sie haben es halt angeordnet, Gewalt angeordnet haben, und dann waren sie weg. Also es ist sicherlich, ich glaube, dass es recht bequem ist, in so einer Machtposition zu sein oder auch in einer Gewaltposition, das ist jetzt ganz egal, und dass man das natürlich nicht aufgeben will.
Kennst du das Buch Die Welle?
Natürlich, ich habe den Film in der Schule gesehen, ich habe ihn sogar angeschrieben, weil er eigentlich Vorträge macht, ich wollte wissen, was er zu dem sagt, aber haben wir leider nicht geantwortet. Ja.
Das ist mir als erstes jetzt in den Sinn gekommen. Das, was du ja beschrieben hast, ist nichts anderes als das Führerprinzip funktioniert immer noch. Und wird auch immer so bleiben. Ja, weil die Menschheit ist, wie sie ist.
Weil die Natur ist, wie sie ist.
Weil die Natur ist,
wie sie ist. Also ich denke, wir müssen in der Natur etwas verstehen. Ja? Es gibt in der Natur zwei Arten von Wesen. Ich meine jetzt in der Tierwelt. Ja? Es gibt einerseits die Herdentiere. Da gehört der Mensch dazu, der Hund, der Elefant, das Pferd. Und dann gibt es die Einzelgängertiere. Ja? Da gehört der Tiger dazu, die Katze. Deswegen kann man Katzen nicht erziehen. Und Herdentiere haben zwei Eigenschaften. Einerseits sind sie bereit, sich unterzuordnen. Das ist eine Katze nicht. Eine Katze ordnet sich aus Prinzip nicht unter. Und auf der anderen Seite haben Herdentiere, ihre größte Angst ist es, aus der Herde ausgestoßen zu werden. Ist auch klar wieder, wenn man sich das in der Natur anschaut, was passiert, wenn Löwen Zebras jagen? Sie suchen sich das schwächste Tier und separieren es von der rettenden Herde. Das ist ein Todesurteil. Und selbst wenn das für uns nicht mehr so ist in der heutigen Zeit, weil wir halt andere Techniken haben und wir nicht mehr mit diesen täglichen Gefahren umgehen müssen, ist uns das im Kopf geblieben. Und darauf beruht das einmal in der Hauptsache. Und jemand, der es eben schafft, diese Herde zu einen sozusagen, der ist ein Führer, klar. Und vielleicht noch jemand, der im Idealfall, und das ist halt leider dann der Missbrauch dieser Machtposition, der etwas legitimiert, das ich eigentlich gerne tun würde, aber mich nicht zu tun traue.
Die Parallele zu Hitler lässt sich ziehen?
Ist ja nichts anderes. Also wenn wir über Hitler hier reden, dann, also Hitler ist für mich das beste Beispiel, und ich kann ein ganz konkretes Beispiel geben, dass Macht nie mit Gewalt zu tun hat. Hitler hatte einen gewissen Dr. Roland Freisler, einen Doktor der Rechtswissenschaften, ernannt zum Präsidenten des Volksgerichtshofes. Und Freisler schreibt daraufhin einen bis heute erhaltenen Brief an Hitler und schreibt in diesem Brief, ich werde jeden Fall so entscheiden, wie Sie, mein Führer, persönlich ihn entschieden hätten. Freisler, noch einmal, war ein studierter Jurist. Er hat nicht geschrieben, wie es in Form der Gesetze oder was auch immer ist. Es ging ihm darum, Hitler zu gefallen, um nichts anderes.
Das ist Macht.
Das ist Macht. Dass Hitler sie dann letzten Endes missbraucht hat und die Leute halt dann zu Dingen getrieben hat, sage ich einmal, die fatal gewesen sind, ist eine ganz andere Geschichte. Aber Hitler hatte ja über diese Menschen keine Gewalt. Er hätte sich ja nicht prügeln können mit keinem von denen. Also selbst wenn er jetzt irgendetwas angedroht hätte, hätten die ihn wahrscheinlich ausgelacht.
Passt denn da der Begriff der Staatsgewalt?
Natürlich.
Wir haben ja eine Gewaltenteilung in Deutschland.
Ja, aber wir haben die Staatsgewalt. Und wenn man sich überlegt, dass das Wort Staat vom Status kommt, eigentlich, nicht? Das heißt ja in vielen anderen Sprachen State, auch das englische Wort State, ist ja auch der Status. Und wenn man sich dann überlegt, dass es eigentlich darum geht, einen gewissen Status zu erhalten, dann wird auch wieder klar, dass man diesen Status eben zur Not mit Gewalt erhalten muss. Und auch das Wort Steuern habe ich mal gehört, weil ich mich immer gefragt habe, was wird denn da gesteuert? Naja, Arbeit wird besteuert, um zu verhindern, dass gewisse Leute raufkommen. Das ist schon eine ganz plausible Erklärung. Ob das jetzt wirklich so ist, konnte ich nicht verifizieren, aber und deswegen haben wir eben auch diese Staatsgewalt. Und das ist ja interessanterweise übrigens ein Wort, also wenn du im Englischen von der State Violence reden würdest oder im Rumänischen, wenn ich sage Violenza de Stat, dann schaut mich die Rumänen immer an. Was soll denn das sein? Sage ich, naja, das ist das, wie wir im Deutschen eben die Staatsgewalt bezeichnen. Und der Staat braucht ja die Gewalt letzten Endes. Das ist ja das, was ich gesagt habe, weil das ist ja das nächste Paradoxon. Ja? Wenn wir, und ich habe als Kind immer gehört, der Staat sind wir alle. So, mag ja sein. Jetzt denken wir das weiter. Das Benzin wird teuer. Und der Staat verdient jetzt natürlich an der Mehrwertsteuer mit. Ja, dass die Mehrwertsteuereinnahmen steigen und so weiter. Ja. Da müssten wir uns doch eigentlich freuen. Wir verdienen ja alle. Aber nachdem es eben nicht so ist, nachdem der Staat eben nicht wir alle sind, sondern diejenigen, die uns mit Gewalt unten halten können, freuen wir uns eben nicht.
Ich denke jetzt weniger an Benzin, sondern an das, was der Staat noch so hat, und zwar als einziger, als Monopol. Das ist ja das Gewaltmonopol. Also innere Sicherheit, äußere Sicherheit, also Polizei und Verteidigung, also Bundeswehr. Das wäre dann demzufolge nichts anderes als ein Instrument zum Erhalt des Status.
Für mich persönlich, ja, war schon in meiner Jugend, hatte ich ein Problem mit dem Wort Staat. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil ich schon als Jugendlicher, war ich 12, 13, mit meinem Großvater diskutiert, der Philosophieprofessor war.
Und dein Großvater war Philosophieprofessor.
Ja, Philosophie und Latein hat er studiert. Also, aber, und wir haben, er hat immer mit mir diskutiert. Und ich habe immer gesagt, für mich ist der Staat, es gibt den Staat nicht, das ist was Inexistentes. Ja, weil wenn es den Staat gibt, würde ich gerne mit ihm sprechen. Nicht mit seinen Vertretern. Ich muss nicht mit Vertretern von jemandem sprechen, den es gibt. Ja, ich muss auch nicht mit dem Vertreter von Jeff Bezos sprechen oder nicht mit deinem Vertreter sprechen. Ich kann ja mit dir hier sitzen. Und meiner Meinung nach ist der Staat eben ein sehr, sehr spannendes Gewaltkonstrukt letzten Endes, das gewisse Leute schützt. Weil es war ja der Staat, der gewisse Dinge tut. Nicht? Also sind wir wieder beim Recht.
Der gewisse Menschen schützt, also die Amtsträger?
Menschen, die gewisse Dinge tun. Also sagen wir mal einen Henker, der einen, gehen wir mal von mir so weit, dass wir sagen, einen Henker, der einen Unschuldigen hinrichtet. Das ist ja im Grunde geht es ja hier, wir reden ja auch oft über Kommunikation, Thorsten. Und auch da kann man ja sehen, wie die Kommunikation verdreht wird. Ja? Denke an einen Mord, das ist was Entsetzliches, ja. Oder einen Mord aus Rache, das ist das Allerschlimmste. Dann sage ich, nein, es war kein Mord aus Rache, es war eine Hinrichtung. Daraufhin verstehen wir die genau gleiche Tat ganz anders. Also das war ja nicht eine Hinrichtung. Ja. Wenn ich dir aber sage, diese Hinrichtung hat im Mafia-Milieu stattgefunden, dann verstehst du es plötzlich wieder nicht mehr. Also je nachdem, welches Framing ich hier bringe, ja, und das ist für mich, das ist eben meiner Meinung nach der Grund, warum wir diese Ebene des Staates einführen müssen, ja. Wir haben das Gleiche auch in Unternehmen. Irgendeine Firma hat das gemacht. Das hat nie eine Firma gemacht. Das haben Menschen gemacht. Das haben Menschen entschieden. Ja, also nicht die Lufthansa ist nicht geflogen, sondern die Piloten der Lufthansa oder die Geschäftsführung oder jetzt egal welche Fluglinie, nicht?
Ja. Es ist von Menschen gemacht.